Herzlich willkommen bei Amazing Discoveries News. Der Begriff hat in der Öffentlichkeit mittlerweile inflationäre Ausmaße angenommen. Es geht um die Hassrede. Dass damit nichts Gutes, sondern möglicherweise sogar etwas Kriminelles gemeint ist, spürt der Hörer intuitiv. Aber was Hassrede eigentlich ist, kann niemand so genau sagen. Dass eine emotional so aufgeladene Vokabel trotzdem ständig von Medien und Politikern bemüht wird, ist schon eigenartig genug. Richtig bedenklich wird es aber, wenn man sie auch noch in Gesetze gießt, wie jüngst geschehen durch das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Demnach stehen soziale Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube seit 1. Oktober 2017 in der Pflicht, strafbare Inhalte nach einem entsprechenden Hinweis kurzfristig zu löschen. Andernfalls drohen drakonische Strafen von bis zu 50 Millionen Euro. Solange die rechtliche Einordnung von Hasskommentaren unsicher ist, besteht kein Zweifel, dass ein gewinnorientiertes Unternehmen kein Risiko eingehen wird und lieber zu viel löscht als zu wenig. Und auch ein verunsicherter Bürger wird bei heiklen Themen eher seinen Mund halten. Das praktische Ergebnis ist in beiden Fällen eine Einschränkung der Redefreiheit. Den Kampf gegen Hass im Netz hat sich auch die Europäische Union auf die Fahnen geschrieben. Ende September 2017 legte die Kommission eine Orientierungshilfe vor, wie Online-Plattformen besser gegen illegale Inhalte, die zu Hass, Gewalt und Terrorismus aufstacheln, vorgehen können. Dass Gewalt und Terrorismus Straftaten sind, zu denen man auch nicht auffordern darf, ist klar. Aber Hass ist weder eine erkennbare Tat, noch kann man ihn beurteilen oder bemessen. Das ist das erste Problem bei der sogenannten Hassrede. Niemand kann objektiv feststellen, ob ein bestimmter Kommentar im Netz von Hass motiviert ist oder beim Leser zu Hass führt. Unsere Gefühlswelt ist für Außenstehende unzugänglich. Erst wenn Gefühle sich in Worten und Taten äußern, sind sie menschlich wahrnehmbar und von staatlichen Gesetzen erfassbar. Deswegen spricht unser Rechtssystem von Straftaten, nicht von Strafgefühlen. Und hier liegt das zweite Problem. Selbst wenn Gefühle wie Hass und Wut objektiv messbar wären, wäre es Aufgabe der Justiz, sie zu ahnden? Darf ein Staat Gesetze erlassen, die schon bestimmte Empfindungen verbieten? Nein, weil dies religiöse Gesetze wären. Es wäre eine Verletzung des Grundsatzes der Trennung von Kirche und Staat. Was im Herzen ist, ist eine Sache zwischen dem Einzelnen und Gott allein. Jesus macht in der Bergpredigt deutlich, dass schon der Ärger über den Nächsten eine Übertretung des göttlichen Gebotes »Du sollst nicht töten« ist. Aber keine menschliche Regierung hat das Recht, Gefühle wie Ärger oder Hass zu einer kriminellen Handlung zu erklären. Noch dürfen sie rhetorisch mit Straftaten gleichgesetzt werden, indem beide ständig in einem Atemzug erwähnt werden, Hass und Gewalt, Hass und Terror und so weiter. Nur Gott kann ins Herz sehen und nur er hat auch das Recht, Gesetze für das Herz zu erlassen. Der Ausdruck Hassrede ist ein gefährliches Symptom unserer Zeit. Wenn Menschen sich anmaßen, gesetzlich beurteilen und vorschreiben zu können, was im Herzen anderer vorgeht, wagen sie sich auf ein Gebiet, das Gott sich selbst vorbehalten hat. Die Bibel hat vorausgesehen, dass genau dies in den letzten Tagen geschehen wird. Alle Länder der Erde werden Gesetze erlassen, die das Innerste der Menschen diktieren wollen, um weltweit eine bestimmte Form religiöser Anbetung durchzusetzen. Doch Gott wird diesen Eingriff in seine Souveränität sicher nicht lange dulden. Seine Gerichte werden die Schuldigen treffen und Gottes verfolgte Kinder werden befreit. Am 31. Oktober 2017 sind es auf den Tag genau 500 Jahre, dass Martin Luther seine berühmten 95 Thesen öffentlich anschlug, um gegen den Ablasshandel zu protestieren. Sie wurden zum Auslöser der Reformation und läuteten die Geburtsstunde der evangelischen Kirche ein. Welchen Platz haben Luthers Thesen 500 Jahre danach? Zuerst einmal scheint sich die Kirche der Reformation ihrer eigenen Geschichte nicht mehr so sicher zu sein. Der katholische Historiker Erwin Iserloh bestritt 1961, dass die Thesen je angeschlagen worden sind. In einem Text der EKD über den 31. Oktober 1517 ist mithin zu lesen, ob Luther seine Thesen zum Ablasshandel wirklich an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen hat, lässt sich nicht mehr mit Gewissheit feststellen. Die symbolische Bedeutung dieses Datums aber ist zentral. Welche symbolische Bedeutung ein Datum ohne symbolisches Ereignis haben soll, wird nicht erklärt. Thesen gab es nicht nur damals. Auf der Webseite deinethese.de lädt die evangelische Kirche ein, analog zu Martin Luther Thesen zu formulieren, die die Welt verändern und verbessern können. Manche Eingaben hätten Luther sicher aus dem Herzen gesprochen. Zum Beispiel, das Leben des Christen ist ein Beharren im Kampf gegen die Beliebigkeit. Auf der anderen Seite zeigen Thesen wie Glaube, was du siehst, denke, was du fühlst, dass Luthers Botschaft nicht nur zeitlich in weite Ferne gerückt ist. Wie Luthers 95 Thesen wohl heute lauten würden? Der Theologe Lothar Gassmann hat ein Update gewagt und 95 neue Thesen vorgelegt, die nachdenklich stimmen müssen. Hier einige Ausschnitte. Eine Gesellschaft, die Handlungen duldet oder sogar öffentlich fördert, welche die Heilige Schrift als Sünde und Greuel in den Augen Gottes bezeichnet, gräbt sich ihr eigenes Grab. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gesellschaftssysteme, die sich gegen Gottes Gebote stellen, zerfallen. Thesen 8 und 10. Die Orientierungslosigkeit der Kirche begann mit der Preisgabe der Grundlage allen Glaubens und Erkennens, der Heiligen Schrift. These 16. Wahre Einheit umfasst nur diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Falsche Einheit hingegen hurt mit allen möglichen Ideologien und Religionen. These 59. Die gegenwärtigen Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft sind in der Heiligen Schrift vorausgesagt. Sie kennzeichnen die Zeit, wenn Satans antichristlicher Weltherrscher auftreten wird. Thesen 90 und 91. Gassmanns Thesen sind zutreffend, weil sie, wie die Wittenberger Thesen vor 500 Jahren, im Wort Gottes wurzeln. Dennoch wird Luthers Lebenswerk nicht vergeblich sein, denn die Reformation war und ist nicht das Werk von Menschen, sondern von Gott. Sie wird vollendet werden, wie auch Gassmanns letzte These bekräftigt. Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Das war's für heute bei Amazing Discoveries News. Herzlichen Dank fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.